Jesus, wir möchten dich jetzt bitten für diesen letzten Abend, dass du uns auch nochmal Power und Kraft gibst. Vater, du siehst, dass wir jetzt so ziemlich dem Ende der Woche uns zuneigen und wir bitten dich, dass du uns nochmal Erfrischung gibst, Vater. Nimm jetzt die Last des Tages von uns, das, was uns jetzt auch noch umtreibt und bewegt. Hilf uns, dass wir loslassen können. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du unser Lehrer bist heute Abend. Wir möchten von dir lernen, Vater, und nicht irgendwelches Geschwafel anhören. Beten, dass du die Wahrheiten, die für uns jetzt auch als Leiter wichtig sind und die, die es werden wollen, zu unseren Herzen bringst, dass die Dinge uns berühren, die wir in unserem derzeitigen Entwicklungsstadium brauchen. Vater, und dass du andere Dinge in unserem Herzen ablegst und einlagerst und sie zum gegebenen Zeitpunkt hochkommen, Herr, dass wir uns daran erinnern, dass wir vielleicht auch mal wieder das Manuskript dann in die Hand nehmen. Wir empfangen jetzt von dir, Vater, wir glauben, dass du uns segnen möchtest. In deinem guten Namen beten wir und danken dir. Amen. So, wir wollen heute den Sack so gut wie zumachen. Und wir haben ja gesagt, dass wir nächstes Mal noch, wer Lust hat, haben wir gedacht, wir wollen den Kurs irgendwie noch abschließen mit einem gemeinsamen Essen. Marco wird nämlich an letztens schon mal was gesagt haben. Wir hatten so die Idee, zum Toni zu gehen. Das ist ein Italiener in Neureuth. Da gibt es nach meinem Geschmack die beste Pasta der Welt und in Karlsruhe. Ne? Und da könnten wir hingehen und es ist klar, bei der Menge der Teilnehmer kann man natürlich nicht sagen, hey, CZK lädt jeden ein. Das wäre dann schon so ein bisschen auf eigene Kasse kosten. Wir würden das dann so machen, dass wir uns hier treffen, dass wir Fahrgemeinschaften dann hier auch organisieren können und dann von hier aus gemeinsam losfahren. Vielleicht können wir auch nochmal, wenn wir dann uns hier treffen, noch so ein kleines Close-up machen. Es gibt nämlich eine kleine Sache, zu der wir heute gar nicht kommen, von der Zeit her. Vielleicht können wir dann dort am kommenden Mittwoch nochmal das als so eine Art letzten Zusammenfassung machen. Es geht uns nämlich im Kern wirklich darum, wir möchten euch nicht nur einfach aus diesem Kurs dann entlassen und juhu, tschüss, das war's, sondern uns interessiert natürlich auch ein Stück weit, was bewegt euch nun? Was werdet ihr tun mit dem, was ihr vielleicht gelernt habt? Gibt es auf eurem Herzen ein Brennen, dass ihr jetzt spürt, hey, so Leidenschaft, egal in welcher Gruppe, ist was oder welcher Größenordnung, ist was für mich, ich möchte mal einsteigen. So, vielleicht hast du auf dem Herz, eine Kleingruppe zu starten oder irgendeine Dienstgruppe zu starten. Und da wollen wir auch gerne vielleicht mal ein bisschen Feedback von euch einholen und abfragen. Und wir haben uns vorgestellt, dass wir das nächstes Mal dann hier machen, dass wir uns vielleicht so, wenn es möglich ist, um 19 Uhr treffen und vielleicht so eine Dreiviertelstunde damit zubringen. Dann satteln wir die Hühner und brausen nach Neureuth, dann sind wir dort so um 8 und dann können wir dort noch bei Wein, Gesang und Pasta. Bitte, dann ist Feiertag sowieso alt, dann können wir da das richtig ausdehnen. Ne? So, und dann noch gemütlich das Ganze dort ausklingen lassen. Was ich unbedingt von euch brauche, ist eine ganz verbindliche Teilnehmerzahl, also wer mitkommt. Es wäre schön, wenn das vielleicht, Gabi, hast du irgendwas zum Schreiben da oder haben wir schon Feedback? Ich weiß nicht, was Marco letztens ausgemacht hat. Wer weiß denn hier im Raum genau, dass er mitkommen wird? Wir brauchen jetzt mal erstmal nur die Personenzahlen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Also haben wir schon mal, schreib es mal auf, 17 Personen. Ja, Gabi? Also habt ihr es gehört, die Liste, die nachher rumgeht, einfach draufschreiben, Essen ja, nein, ist am sichersten. Was wir machen könnten, wenn das euer Einverständnis findet, weiß nicht, damit wir nicht so lange warten müssen. Man könnte eigentlich schon auch etwas vorbestellen, gerichtemäßig. Was dort sehr gut ist, ist diese Pasta Mista. Das ist also eine gemischter Pastateller mit drei Sorten Pasta, ganz vorzüglich. Und dann hätte man die Garantie, wenn wir ankommen, dass es, sag mal, relativ zügig geht und sich nicht zu lange hinzieht. Also es ist ein Vorschlag, denkt mal drüber nach, wir werden es nachher nochmal abfragen. Wenn nicht, bestellt jeder vor Ort selber, worauf er Bock und Gelüste hat. Und ich bestelle meine Pasta Mista vorher und die kriege ich dann gleich. Okay, dann wollen wir einsteigen. Wir wollen den heutigen Abend füllen mit dem Thema Leiter initiieren Veränderungen. So, im Programm stand ja dann auch dieser Begriff Change Management. So, ihr seht, wir übernehmen die ganzen Begriffe aus der Businesswelt. Ne? Und wir wollen heute darüber sprechen, was eigentlich extrem wichtig ist. Ein Leiter führt Veränderungen herbei. In der einen oder anderen Form ist uns das mit Sicherheit schon in den verschiedenen Sessions begegnet. Aber wir wollen das heute nochmal ganz speziell rausarbeiten. Leiter initiieren Veränderungen. Leiterschaft ist Bewegung. Immer. Ein Leiter, der sich nicht bewegt, ist kein Leiter. Ohne Bewegung gibt es keine Veränderung. Ohne Veränderung treten wir auf der Stelle und stagnieren. Viele meinen immer, das ist so ein Irrtum, wenn sie auf der Stelle stehen bleiben, bleiben sie auf der Stelle stehen. Das heißt, sie halten den Status quo. Aber die Geschichte und auch, ja, auch das Business belehrt uns, wenn wir stagnieren, bleiben wir nicht nur stehen, sondern wir fangen auch an, rückwärts zu schreiten. Das heißt, wir schrumpfen. Ein Leiter, der nichts verändert, leitet nicht, er verwaltet. Ja, er verwaltet das, was er hat. Und während er das, was er hat, verwaltet, wenn er nicht dazu addiert, wird auch das, was er hat, auch noch schrumpfen. Und das ist auch ein biblisches Prinzip. Ne? Jesus sagt, wer hat, dem wird noch dazu gegeben werden. Und wer nichts hat, dem wird das noch genommen werden, was er meint zu haben. Das ist also auch ein sehr interessantes Prinzip, das im Reich Gottes Gültigkeit hat. Gott addiert da dazu, wo etwas ist und wo vermehrt wird und nimmt dort weg, wo Besitzstand gewahrt wird aus einem falschen Motiv und gibt es dem, der etwas daraus macht. Und das ist ein sehr, sehr einfaches und doch sehr wirksames Prinzip auch von Leiterschaft. Das kannst du auf dein ganz persönliches Leben übertragen. Wir haben ja gesagt, Leiterschaft, die erste Form von Leiterschaft ist Self-Leadership, ich leite mich selber. Jede Form von Leiterschaft fängt bei mir selber an. Wenn ich mich nicht leiten kann, wie kann ich dann andere leiten? Das ist unmöglich. Ne? Und wenn ich selber stagniere, nicht mich in Bewegung halte, wie will ich dann andere in Bewegung bringen? Das ist einfach ein Unding. Ne? So, und wenn ich stagniere, dann wird auch bei mir alles irgendwann zurückschreiten. Ne? Beobachte mal Menschen, die stagnieren, Menschen, die aus ihrem Leben eigentlich nichts machen. Das ist nicht, dass sie immer noch auf derselben Stelle stehen bleiben, sondern sie entwickeln sich rückwärts, sehr schnell sogar. Okay, so, das sehen wir auch nochmal an dem Bild, ne? Auch sehr schön. Ein Leiter zieht natürlich auch, indem er verändert, andere in die Veränderung mit rein. Das ist das ganz wichtig. Ne? Leiterschaft ist natürlich nicht nur etwas Selbstsüchtiges, sondern Leiterschaft hat das Ziel, also christliche Leiterschaft, viele auf eine höhere und bessere Ebene zu heben. Okay, ich möchte mit einem kleinen Exkurs starten. Gerade dieser letzte Satz, ein Leiter, der nichts verändert, leitet nicht, er verwaltet. Das ist mir immer wichtig, weil die größten Probleme, die man oft in Organisationen beobachtet, ist ein Missverständnis über die Rolle des Leiters und des Managers. Wobei häufig ein Manager gleichgesetzt wird mit einem visionären Leiter, was aber vom Wort her eigentlich nicht genau stimmt. Ein Manager ist eher jemand, der Prozesse verwaltet. Also wir reden mal hier von einem Leiter und einem Verwalter. Unser Kurs hier beschäftigt sich mit Leiterschaft und nicht mit Verwaltung oder Verwalterschaft. Verwalterschaft ist auch ein sehr, sehr wichtiges Instrument, aber wir in unserem Kurs reden von Leiterschaft, deswegen pointieren wir auch ein bisschen, heben die Rolle des Leiters auch ein bisschen raus. Das soll aber jetzt nicht heißen, dass sie sagen, alle, die Verwalter sind, sind Idioten, sind Schwachköpfe, sind Loser, Warmduscher, Rückwärtseinparker. Denn ein Verwalter, ein Mensch, der die Gabe der Verwaltung hat, der, des Bewahrens hat, ist überaus wichtig. Und ein Leiter kann nur dann gut und effizient sein, wenn er gute Verwalter in seinem Team hat. Ihr kennt ja dieses Bild wahrscheinlich vom Heuwagen, wo man vorne auflädt und hinten fällt alles wieder runter, ne? Weil es nicht ordentlich gepackt und gelagert und verwaltet wird. Ne? Da kann man noch so viel draufschaufeln, wenn da keine Organisation dahinter steckt, fällt alles wieder, wie es draufgeladen ist, am Wagen hinten runter. Und so ist es auch mit einer Organisation, die vielleicht einen sehr starken, visionären Leiter hat, aber wenn hinter ihm keine Organisation, keine Verwalter sind, Leute, die verwalten können, die Besitzstände bewahren können, ja, dann wird er alles, was er drauflegt oder alles Land, das er aufbricht, wird hinter ihm wieder veröden. Ne? Das sind dann so Leute, die pflügen mal irgendwo durch und haben schon Staubwolke aufgewirbelt und mords die Schau gemacht. Und nach einer gewissen Zeit sieht alles wieder genauso aus wie vorher. Ne? Sie waren mal eben da. Das ist mir sehr wichtig, das euch zu sagen, weil ich denke, dass auch manche von euch eher Verwalter als Leiter sind. Und es ist die Rollenverteilung, um die es hier geht, die wir verstehen müssen. Hier passieren oft Missverständnisse. Es wird oft auch in unserer, man kann das sehr häufig nicht nur im Staatswesen, sondern auch bei vielen Firmen beobachten, dass häufig Verwalter, typische Verwalter in Leitungspositionen kommen. Und Verwalter sind oft eher Leute, die sind sehr strukturiert, sind sehr gute Auswendiglerner, sind sehr diszipliniert, schaffen es, ein Steinchen auf den anderen zu setzen, aber sie sind eben keine Leiter. Aber wenn sie dann in verantwortlichen Positionen sind, wo eigentlich ein visionärer Leiter gebraucht ist, dann stagniert oft alles und es geht so alles nach Vorschrift. Ne? Also ich habe das selber, ich war 20 Jahre in einem der größten Versicherungskonzerne der Welt und mein Chef hier in der Region war ein Verwalter. Und er war auf einem Posten, auf den eigentlich ein Visionär gehört hat. Ne? Und entsprechend ist unser ganzes Geschäft stagniert. Ne? Und was mich zutiefst erstaunt hat, ist, dass es keiner in der Landesdirektion auch von den dortigen Leitern gemerkt hat, bis ich dahinter kam, dass das auch Verwalter sind. Ja? Und das ist oft, hat auch damit zu tun, die Art und Weise, wie unser Bildungssystem gestrickt ist. Unser Bildungssystem in Deutschland, wahrscheinlich sogar im westlichen Abendland, belohnt den Auswendiglerner. Belohnt den Auswendiglerner. Und fördert nicht den kreativen Denker so stark. Ich denke, manches ändert sich vielleicht im Moment. Ne? Aber so im Großen und Ganzen ist es immer noch so, dass der sture Auswendiglerner belohnt wird. Und das sind dann oft Leute, die auch, da ist nicht viel Kreativität da. Ne? Du kannst hochintelligent auswendig lernen. Und dann bist du auf einem Job, wo Entscheidung, wo Kreativität, Intuitivität gefordert ist und nichts läuft. Wir haben bei uns, es war phänomenal im Verkauf Leute gehabt, die kamen von der deutschen Asphalt, Teerkocher. Ein Teerkocher, das war einer unserer besten Verkäufer überhaupt im Firmengeschäft. Und wenn du dem sein Zeugnis, seine Schulbildung angeguckt hast, hast du gedacht, ne? Aber wie er im Verkauf agiert hat, er hat eine natürliche Begabung gehabt, mit Menschen umzugehen. Eine natürliche Begabung des Leitens gehabt. Ein ganzes Verkaufsteam geleitet, in der ländlichen Gegend mehr. Das war der Mann. Da kamen Diplomkaufleute und so weiter, die haben es nicht geschafft, in diesem Gebiet Fuß zu fassen. Das sind oftmals diese interessanten Dinge, die wir auch begreifen müssen. So, nochmal ganz wichtig. Ein starker Leiter ist selten ein guter Verwalter. Ein guter Verwalter ist selten ein starker Leiter. Aber beide zusammen in der richtigen Position bilden sie ein unschlagbares Team. Der starke Leiter reißt den Verwalter konstant mit nach vorne in das Neue hinein und der Verwalter ist in der Lage, in den immer wieder neuen Umständen Strukturen aufzubauen, die das neu eroberte Land, wenn ich es mal so bezeichnen darf, sichern, aufteilen und in gute Portionen verteilen, so dass es auch befestigt und eingenommen wird. Ne? Und da bilden die beiden ein ganz, ganz starkes Team. Und deswegen ist es sehr wichtig für uns auch nochmal, auch als Kurs, dass wir unsere Rolle finden. Was bin ich? Ne? Und deswegen war mir so sehr wichtig zu sagen, wenn du plötzlich denkst, ich bin mehr der Verwalter, oh Scheiße, ich bin ja ein Mensch zweiter Klasse, das stimmt nicht. Ne? Ein Problem ist nur, wenn du ein Verwalter bist und willst unbedingt ein Leiter sein, aber du hast überhaupt nicht das Werkzeug von einem Leiter in dir, da gibt es eine Katastrophe. Oder wenn jemand, der ein Leiter ist, sich in die Verwaltung reinmängelt, ne? Das gibt auch eine Katastrophe. Also wenn ich heute Gabis Arbeit machen müsste, ich bin so ein Typ, ich mag es, neue Dinge anzureißen, neue Sachen aufzubrechen, in Neues reinzustürmen, Neues zu erobern. Aber ich hasse die Routinearbeit, die dann danach irgendwann kommt. Ne? So das Stroh schön schichten und dann Querstreben einziehen und das muss und der Wagen muss gesichert werden, dort ein Seil noch rum und hier rum. Das ist nicht meine Welt. Wenn ich mich da reinstütze, kriege ich sofort Atemnot. Ne? Und das ist aber auch ganz typisch für den typischen Leiter. Aber der Verwalter, der fühlt sich total wohl da drin. Der sieht sofort, was nötig ist, was gemacht werden muss. Der hat eine unglaubliche Freude daran, diese Dinge in Ordnung zu bringen. Und dann ist das Tolle, das ist eine Arbeit, die ihm voll Spaß macht. Da hat er Erfüllung drin. Und ich habe voll den Spaß, mich Herausforderungen und Dinge zu stellen, wo der Verwalter kriegt nur noch Angstschweiß auf der Stirn, wenn er in die Position gesetzt wird. Und das wollte ich einfach mal sagen, wir müssen auch unsere Rollen erkennen. Dazu kommt auch noch, dass niemand ist ein hundertprozentiger, sage ich mal, Leiter oder ein hundertprozentiger Verwalter. Wir vereinen oft auch so gewisse Komponenten, da gibt es auch sehr ausgewogene Typen. Und da ist der MBTI-Test, den wir gemacht haben, auch ein gutes Hilfsmittel, wo du ein bisschen sehen kannst, wo gehörst du eigentlich hin. Okay, aber entscheidend ist, dass alle großen Ereignisse oder Erfindungen in der Weltgeschichte, wir kommen zurück zu Veränderungen, haben mit Veränderung des jeweiligen Zustands zu tun gehabt. Alle großen Erfindungen, Ereignisse in der Weltgeschichte haben mit Veränderung zu tun, dass Menschen sich verändert haben. Sei es, dass sie sich lokal verändert haben, als Kolumbus aufbrach, um die neue Welt zu entdecken. Dieser Fahrt haben ihn viele gewarnt und haben gesagt, du wirst am Ende der Erde mit deinem Schiff runterfallen von dem Erdenteller. Ne? So, und er hat sich räumlich verändert und hat die neue Welt entdeckt. Ne? Oder wenn du große wissenschaftliche Erfindungen nimmst, wo Leute sagen, das gibt es gar nicht, das gibt es gar nicht. Ne? Und Wissenschaftler haben sich in ihrem Geist vorwärts bewegt und haben Konventionen, alte Denkmuster durchbrochen, haben sich von A nach B bewegt und sind plötzlich angekommen und haben entdeckt, dahinter gibt es eben doch noch etwas. Das waren Veränderungen, Bewegung. Sie haben durch Bewegung den Status quo, den Zustand, den gegebenen, verändert.
Das meinte ich jetzt nicht.
So, der Status quo wiederum ist ein Zustand, den wir als gegeben oder eher unabänderlich hinnehmen. Und die Motive können verschiedene sein. Die Motive, keine Veränderung zu wollen, können folgende sein. Angst, das ist das größte Motiv oft. Viele Leute haben einfach nur Angst vor Veränderung. Was passiert, wenn sich jetzt Zustand A nach B verändert? Was passiert mit mir? Was passiert in meinem Job? Was passiert mit der Umwelt? Was geschieht? Bequemlichkeit. Ja, dann muss ich ja vielleicht mit meinem Büro von A nach B ziehen. Und das ist ja eine Menge Arbeit, meine Schreibtischschubladen ausräumen und das Vesper, was schon ein Jahr da hinten klebt und schimmelt, muss dann doch aus der Schublade kratzen. Ne? Selbstgefälligkeit. Ja, wir sind doch gut, ist doch alles in Ordnung. So, was wollt ihr eigentlich? Alles ist doch ganz prima und ganz super. Wieso sollen wir uns eigentlich verändern? Wir nicht, vielleicht musst du dich verändern. Ignoranz, ne? Man ignoriert die Veränderung, die um einen herum stattfinden. Ich sage es mal knallhart, einer der größten Ignoranten für mich ist die Kirche, die staatliche Kirche, ne? In der Art und Weise, wie sie Gottesdienste feiern. Ich habe mit so vielen Pfarrern und Theologen gesprochen und habe gesagt, warum haltet ihr an diesen uralten Formen fest? Die Majorität der Menschen stimmt mit den Füßen ab und kommt nicht. Ne? Und das ist eine Ignoranz, man will es nicht wahrhaben, dass es so ist. Ne? Man akzeptiert es zwar irgendwo, aber man hält eisern an dieser Tradition, das haben wir dann hier auch, Tradition fest. Die Tradition ist quasi wichtiger als die Menschen. Es ist wichtiger, die Tradition aufrechtzuerhalten als die Menschen. Trägheit, ne? Einfach so, der Mensch ist jeder von uns ist vom Naturell her eher träge. So. Niemand verändert sich gerne oder verändert gerne Umstände. Niemand gibt ein paar eingelatschte Schuhe weg, ne? Da steht man so schön, dann man kann schön reinschlüpfen. Alles ist, man muss sie nicht mal aufmachen, ne? Sie sind schon so ausgelatscht, die gebe ich nicht weg, ne? Oder so bestimmte Hosen oder T-Shirts, ne? Die passen schon so, die haben sich schon so angepasst, die Rundung ist hier schon drin. Ne? Da gibt es so eine gewisse Trägheit, nee, ach, ich will mich nicht ändern. Ne? Dann ein anderer Punkt, keine Veränderung haben zu wollen, sehr, sehr wichtiger Punkt, Besitz, Stand und Position. Also ich habe, als ich damals noch im Konzern war, insgesamt 3 Strukturveränderungen mitgemacht und das war jedes Mal faszinierend zu beobachten, wie die Menschen dann auf Besitz, Stand und Position reagieren. Manchmal fallen bei Veränderungen Positionen weg. Manchmal fallen bei Veränderungen Besitzstand weg. So, mein Schreibtisch am Fenster, jetzt kriege ich einen Schreibtisch, der nicht mehr am Fenster steht. Mein Besitzstand, da bricht die Welt zusammen. Ja, oder vorher hatte ich eine Sekretärin, jetzt habe ich nur noch eine halbe Sekretärin. Das sind also sehr interessante Dinge. Es gibt Besitzstände, die wir uns mit der Zeit aneignen und manchmal, wenn Veränderungen stattfinden, kostet das unseren Besitzstand. Unglauben. Ich kann einfach nicht glauben, dass die Veränderung eine bessere Zukunft hervorbringt. Ich bin nicht imstande, mir diese bessere Zukunft vorzustellen. Alles in mir bremst. Und natürlich gibt es mit Sicherheit noch den einen oder anderen Grund. Ich habe das einfach mal aufgezählt, weil wir sprechen ja nachher darüber Change Management und der Leiter ist ein Change Agent, ein Agent, der Veränderungen herbeiführt. Und wenn du Veränderungen herbeiführen möchtest in deiner Organisation oder vielleicht sogar in dir selber, dann musst du wissen, dass du auf Hindernisse stößt und das sind ganz konkrete Hindernisse, mit denen du dich auseinandersetzen musst, wenn du Veränderungen herbeiführen möchtest. Sogar in dir selber. In dir selber, selbst nehmen wir nur die Selbstleiterschaft für dich. Ne? Du weißt, du musst jetzt, gesünder essen, ne? Und einen anderen Lebensrhythmus finden. Dann stößt du hier auf genau diese Hindernisse. Das ist hochinteressant. Ne? Das, was du hier lernt, hat nicht mal unbedingt so, ja, ich bin noch kein Leiter. Du leitest dich selber. Das trifft auf dich zu. Und all diese Dinge kann man als gedankliche und auch materielle Bollwerke betrachten, die Veränderungen widerstehen. Und diese Dinge müssen überwunden werden, wenn wir Veränderungen herbeiführen wollen. Sei es in der Organisation oder sogar bei mir selber. So, jetzt liefern wir den Vorhang. Was ist Change Management eigentlich, ne? Ihr lernt eine Menge tolle neue Wörter, könnt ihr dann die Leute beeindrucken. Change Management ist die Summe der Erfahrungen und Prozesse, wie man Veränderungen in einer Organisation oder im eigenen Leben sinnvoll und erfolgreich durchführen kann. Da gibt es, das sind fast ganze Fakultäten mittlerweile, wo man Erfahrungen gesammelt hat und auch Prozesse geschaffen hat. Was geschieht, wenn wir eine Organisation verändern wollen? Was geschieht, wenn wir eine Firma verändern wollen? Was geschieht, wenn wir ein Ministerium verändern wollen? Es gibt vorhersagbare Prozesse und wir haben ein paar schon gehört und damit muss ich mich auseinandersetzen, denen muss ich begegnen und diesen ganzen Prozess nennt man Change Management. Wie manage ich die Veränderung? So, und ich habe es schon mal gesagt, als Merker, das Change Management ist nicht nur auf Organisation, sondern auch auf uns anzuwenden. Wir haben dieselben Hindernisse in uns, wenn es darum geht, unsere Lebensumstände zu verändern. Es ist genau dasselbe. Wenn du mal ein bisschen darüber nachdenkst, wirst du merken, jawohl, das stimmt so, das ist exakt richtig so. Okay? So, und deswegen müssen wir uns darüber im Klaren werden. Zu leiden ruft in der Regel auch immer, nicht immer, aber immer, Widerstand hervor. Da Leiterschaft Bewegung ist und somit oft Gewohntes und Liebgewonnenes auflöst, verändert oder sogar manchmal zerstört, wird Leiterschaft auch oft Widerstände hervorrufen. Das heißt, Menschen werden der Veränderung zunächst mal auch widerstehen. So, und da gibt es ja dann auch diese sehr richtige Annahme, ne? Die meisten Menschen versuchen, Änderungen des persönlichen Umfelds zu vermeiden oder führen sie erst dann durch, wenn die Kosten, beim Alten zu bleiben, höher sind als die Kosten der Veränderung. Das ist einfach so. Und das trifft in der Regel auch auf uns persönlich zu. Erst wenn wir merken, es kostet mich zu viel, mich nicht zu verändern, dann sind wir zähneknirschend bereit, uns zu verändern. Ist mit Sicherheit jedem schon so gegangen. Und genauso wird es sein, wenn du jetzt eine Gruppe leitest oder mal eine Firma leitest und du hast vor, Dinge zu verändern, dann musst du damit rechnen, dass diese Veränderungen zunächst mal Widerstände hervorrufen. Und das führt uns zum nächsten Punkt, dass ein guter Leiter einen guten AQ braucht. AQ. Ja, was?
Der weiß es. Adversary Quotient.
Adversary Quotient, richtig, genau. Das da, ne? Es gibt ja den IQ, ne, den Intelligence Quotient, und dann den EQ, Emotional Quotient, Emotional Intelligence, emotionale Intelligenz, und den AQ, Adversary Quotient. Und der Adversary Quotient ist der Gradmesser für die Fähigkeiten eines Menschen, mit Widerständen umzugehen. Und Leiter haben natürlicherweise einen wesentlich höheren EQ als Nichtleiter. Weil Leiterschaft automatisch Widerstand bedeutet. Und deswegen brauchen Leiter auch einen höheren AQ. Das heißt, eine höhere natürliche Fähigkeit, sich mit Widerständen auseinanderzusetzen. Wäre schön, wenn es manchmal so einfach wäre. Ne? Ja, da ist zum Beispiel auch mal ganz interessant, wenn wir uns vielleicht mal für 2 Minuten einfach mal ein paar Fragen stellen. Jetzt machen wir die schönen Männer da weg. Ne? Naja. Bezüglich eures AQs möchte ich euch mal, dass ihr euch einfach mal folgende Frage stellt. Gehe ich Konflikten gerne aus dem Weg? Suche ich lieber den Kompromiss? Tue ich lieber das, was alle tun? Oder bin ich bereit, für meine Meinung Konflikte auszutragen? Also ganz wichtig ist auch hier, man darf hier nicht unbedingt auch so wieder eine Wertigkeit sehen. Warmduscher, Rückwärtseinparker und hier ist der absolute Spitzenmensch. Ne? Wir brauchen auch Menschen, die zu Kompromissen fähig sind, Menschen, die moderat sein können, in der Gemeinde auch die Hirten, ja. Es ist auch hier wieder die Frage, deswegen sage ich es mir wieder, es geht um die Rolle. Ein Leiter hat eine andere Rolle als ein Pastor. Also der Pastor meine ich jetzt nicht, da haben wir auch so eine Art dummes Wort geschaffen im europäischen Sprachgebrauch. Ne? Im eigentlichen Sinne ist der Pastor jemand, der behirtet, beseelsorgt, sich um den Einzelnen kümmert. Bei uns ist der Pastor der Gemeindeleiter. Ne? Und das ist eigentlich falsch, das Wort Pastor. Ne? So, aber die Frage hier ist vielmehr die, wie bin ich eigentlich gestrickt? Denn du musst ja auch nicht sagen, ja, ich gehe generell Konflikten aus dem Weg, vielleicht bist du auch irgendwo dazwischen. Ja? Aber das kann dir so ein bisschen mal helfen zu zeigen, hast du einen eher starken AQ oder einen eher schwachen AQ. Ein echter Leiter zu sein, bedeutet, die Bereitschaft zu haben, Konflikte auszutragen. Das ist etwas, was Leute manchmal gar nicht gerne möchten. Sie möchten gerne Leiter sein, aber sie möchten keine Konflikte austragen. Aber um zu leiten, um in Bewegung zu kommen, stößt du auf Widerstände. Widerstände bedeuten Konflikte und du musst bereit sein, Konflikte auszutragen. Und je weniger ich die Bereitschaft habe, Konflikte auszutragen, umso weniger habe ich die Fähigkeit, wirklich zu leiten. Ja? Und nochmals, das stellt jetzt keine Wertigkeit deiner Persönlichkeit dar. Die Bibel sagt ganz klar, nicht alle sind berufen, dies oder dies oder dies zu machen. Und nichts ist schlimmer, als jemand zu sein, der du gar nicht bist. Und viele versuchen, Leiter zu sein. Viele Gemeinden haben Pastoren, die keine Leiter sind. Und in den Gemeinden herrscht das pure Chaos. Durch die ganze Bibel hindurch sehen wir, dass Leiterschaft, die zu neuen Horizonten führt, Konfliktpotenzial in sich barg. Und alle großen Leiter der Bibel hatten ihre Konflikte auszutragen und auch zu ertragen. Mose zum Beispiel. Konstant war den Attacken und Gemeckerer des Volkes ausgesetzt, das er führen musste. Die hatten alle den Rückwärtsgang drin, die Handbremse angezogen, ne? Und so musste er ein Millionenvolk durch die Wüste ziehen, 40 Jahre lang. Da brauchst du einen relativ großen AQ, ne? Um dort. Ja, am Schluss haben sie ihn so weit gebracht, dass er auch noch Gott ungehorsam wird und kommt zur Belohnung nicht ins gelobte Land zu seinen irdischen Zeiten. Ne? Als das zweite Mal den Felsen schlägt, anstatt zum Felsen zu sprechen. Ne? David war genau dasselbe. Ne? Auch er musste sich Konflikten aussetzen. Als er gegen Goliath kämpfen wollte, war sein Bruder gegen ihn und versucht, ihn davon abzuhalten. Nachdem er seinen Bruder überwunden hat, war König Saul der Nächste, der sagte, du kannst unmöglich mit dem kämpfen, der ist viel zu fett, zu groß, zu gut trainiert für dich. Ne? Und später, als er dann mit seiner Soldatenschar, war noch kein König, durch die Lande zieht und Kleinkriege führt, da wird dann sein Homecamp ausgeräumt von den Amalekitern und seine eigenen Leute wollen ihn steinigen. Und dann heißt es, und David stärkte sich in dem Herrn, seinen Gott. Leiter zu sein, heißt Konflikten ausgesetzt zu sein. Als Leiter wirst du auch mal Fehler machen. Viele möchten gern Leiter sein und keine Fehler machen. Das schminkt dir das ab. Du wirst als Leiter Fehler machen. Aber wenn du ein gutes Herz hast, ist Gott hinter dir und bügelt deine Fehler aus. Ja? Aber manche wollen so perfekt leiten, dass sie gar nicht mehr leiten, sondern nur noch mauern und verwalten, weil sie nämlich Angst haben, Fehler zu machen. Und das sind oft diese Verwalter, die sich mehr Gedanken machen, was passiert, wenn ich jetzt eine falsche Entscheidung getroffen habe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann drehen sie sich so lange im Kreis, bis alles vorbei ist. Jesus, sein ganzes Leben war ein einziger Widerstand gegen die herrschende religiöse Klasse. Und zum Teil auch gegen seine eigenen Jünger, die ihn nicht immer verstanden. Genauso Paulus. Ne? Ich habe euch die Verse alle mal in eurer Ausarbeitung aufgeschrieben. Die könnt ihr mal dann lesen, wo diese Konflikte beschrieben sind. In der Apostelgeschichte, das Apostelkonzil. Ne? Das Interessante heißt es, sage, und sie stritten heftig. Ne? Paulus hat gestritten mit den gläubig gewordenen Pharisäern. Die Pharisäer haben gesagt, die gläubig geworden, die müssen alle beschnitten werden, die Heiden. Und die müssen die ganzen jüdischen Gesetze halten. Paulus sagt, das stimmt nicht, das ist nicht wahr, das muss nicht sein. Und die haben gestritten. So, das war nicht so, ach, jetzt lass es mal, jetzt wollen wir mal ganz ruhig auf drei zählen. Und wir sind doch gebildete Menschen, wir wollen nett miteinander umgehen, wir wollen doch fair sein. Ja, ja, natürlich. Die haben gestritten, das war interessant. Und dann später haben sie nochmal, heißt es, im Apostelkonzil. Und als man lange gestritten hatte, da ging es richtig engagiert zur Sache und das gefällt mir. Ne? Das waren keine Weicheier, da ging es um Konflikte und die mussten ausgetragen werden. Aber am Schluss kam der Wille Gottes durch. Ne? Und deswegen müssen wir uns heute nicht beschneiden lassen. Es müsste wenigstens ein Amen von den Männern kommen. Ne? Weil Paulus standhaft war. Ne? Okay. Dies führt uns zu dem nächsten Punkt, zu der Frage, Konflikte und Änderungen um jeden Preis. So, es gibt auch das andere Extrem. Leiter, die so energiegeladen sind, dass sie jeden Tag im fünften Gang so schnell auf der Überholspur sind, dass sie fast keiner mehr sieht. Und auch das ist nicht gut. Was nützt dir es, wenn du in deinen Visionen 10.000 Lichtjahre vor den Menschen, die du leiten sollst, voraus bist? Oder mal, es gibt ja auch die Spezialisten, jetzt mal auf Self-Leadership zurückzukommen, die hörst du immer nur von allen möglichen Visionen reden über ihr eigenes Leben und im Geist sind sie sich Lichtjahre voraus, aber wenn du ihr Leben anguckst, ne, ihr Leben ist eine einzige Katastrophe. Ne? So, da wird man auch sagen, hey, komm mal erstmal runter und mach mal ein bisschen langsam und fang mal mit dem kleinen ABC an. Und dann geh mal Schritt für Schritt langsam weiter, so dass auch was sichtbar ist. Ein guter Leiter wird immer weise sein und sein Ziel erreichen, ohne unterwegs die ganze Gruppe zu verlieren, die er leiten soll. Das heißt, Leiterschaft ist nicht nur jetzt hau drauf und rein und gib ihm, wer nicht mit will, der fliegt raus, ne? Sondern weise Leiterschaft ist imstande, so viel Menschen wie möglich in den Prozess der Veränderung mit hineinzuziehen. Weisheit, echte Weisheit sucht nach Wegen dazu. Und dazu müssen wir eins lernen, das ist sehr wichtig. Es gibt zwei Formen von Kompromisse, die man schließen kann. Ein guter Leiter ist nämlich auch kompromissfähig. Aber wir müssen eins verstehen. Es gibt den faulen und den weisen Kompromiss. Der faule Kompromiss sucht nur den Frieden, verliert die Vision aus den Augen, um den Preis jeden Einzelnen zufriedenzustellen und um den Preis selber jedermanns Darling und Liebling zu sein. Das sind die Leiter, die, ach, du willst eine gelbe Wand, hast recht. Du willst eine grüne Wand, hast auch recht. Du eine rote Wand, ja, du hast natürlich auch recht. Und du eine bunte, du hast auch recht. Wir werden schon irgendwie einen Weg finden und wichtig ist mir, dass wir uns alle verstehen und es soll doch Harmonie sein unter uns und vor allem mit mir. Niemand soll mit mir böse sein. Da sitzt dann vielleicht auch eine Kommission ein, die dann entscheidet, dass er nicht entscheiden muss. Ne? Das ist etwas, das wir vermeiden müssen. Denn das führt zu keiner Entscheidung. Du kannst als Leiter niemals alle zufriedenstellen. Ne? Und du kannst als Leiter auch nicht immer sagen, ja, die Mehrheit hat recht. Die Mehrheit hat nicht immer recht. Die Mehrheit hat Christus ans Kreuz geschlagen. Es geht um den Willen Gottes. Manchmal kann der Wille Gottes überhaupt nicht mehrheitsfähig sein. Und dann musst du entscheiden. Ja? So, der weise Kompromiss ist der, den wir suchen sollten. Der weise Kompromiss behält die Vision im Auge und sucht nach gangbaren Wegen für viele, auf denen die Veränderung trotzdem stattfinden kann. Es gibt immer mal Ecken und Kanten, wo man nachgeben kann. Wo wir merken, das gefährdet unsere Vision nicht. Das gefährdet unseren Vorwärtsdrang nicht. Das gefährdet unsere Bewegung nach vorne nicht. Ne? Da kann man nachgeben. Und das kann manchen Leuten helfen. Du willst deinen Schreibtisch am Fenster behalten? Ja, da kenne ich einen, dem macht es nichts aus, also lasse ich den umziehen. Ne? So Sachen, wo man nicht auf kleinlich auf irgendwelchen Dingen beharren muss, wo man weise ist, wo man Dinge, die wir vorhin ja gesehen haben, Ängste, Befürchtungen, Sorgen und so weiter, Trägheit, alles berücksichtigt. Und da gibt es eine ganze Menge an Dingen, die man mit Weisheit so ausrichten kann, dass die Masse der Leute dann schließlich der Veränderung zustimmt. Und insgesamt aber das Kennzeichen des weisen Kompromisses ist es, die Vision bleibt. Der Stecker auch. Bleibt dieselbe und wir sind weiterhin in Bewegung. So ein guter Change Agent oder Change Manager wird deshalb, bevor er Veränderungen oder Visionen auch verkündet, zunächst auch mal sich hinsetzen und überprüfen, welche Empfindungen wird das auslösen? Welche Besitzstände sind gefährdet? Welche Traditionen sind gefährdet? Welche Ängste werden tangiert? Was passiert? Ja? Und da schreibt sich das mal auf. Und dann überlegt er im Vorfeld, wie kann ich jetzt die Gruppen, die betroffen sind, für meinen Kurs gewinnen? Welche Vorteile? Ich muss erkennen, okay, sie haben Nachteile, vielleicht nicht aus meiner Sicht, aber aus ihrer Sicht. Und hier muss ich nun schauen, welche Vorteile haben sie? Und je gründlicher ich diese Aufgabe bewältige, umso leichter folgen mir die Menschen. Und da sind wir wieder bei dem Thema vom vorletzten Mal, dem Vision Casting, dem Aussprechen der Vision, dem Verkünden der Vision, dem Weitergeben der Vision. Wenn du eine Vision unausgegoren aus dem Herzen aus weiter plapperst und keiner kommt da richtig mit und ja, was soll das ja und was ist mit mir und hier? Ja, Vision. Und dann passiert nichts. Und du hast eine Menge Widerstand, eine Menge Unruhe und dann kannst du erstmal damit kämpfen. Ein weiser Visionär denkt auch erstmal, bevor er den Mund aufmacht, überlegt, was passiert, was geschieht. Hier kommt auch dieses sehr, sehr wichtige Prinzip von Win-Win rein. Wir suchen nach einer Win-Win-Situation. Win-Win bedeutet in der Geschäftswelt, wir kommen zu einem Abschluss, bei dem beide Parteien gewinnen. Win-Lose ist, ich gewinne, ihr verliert. Ne? Lose-Win, ihr gewinnt, ich verliere. Ne? Wir verändern nichts und ich hätte ja gern was verändert, aber ich will ja euer Freund sein. Also, ne? So. Und Win-Win bedeutet, wir gucken als weise Leiter, wie entsteht für euch eine Gewinnsituation und für mich. Das heißt, ich muss die Veränderung den Leuten auch so schmackhaft machen, dass sie sagen, jawohl, gerne. Und ich muss so weise daran arbeiten, dass bestimmte Dinge, die man wirklich nicht verändern muss, auch nicht verändert bleiben. Ich muss nicht mit Gewalt Porzellan kaputt schlagen, was ich auch mitnehmen kann. Auch nicht jede Tradition ist schlecht. Ja? Sondern das ist Weisheit. Als Christen dürfen wir zusätzlich auch erwarten, dass Gott unsere Vision mit dem nötigen Backup, also den Zeichen, versieht. Ein echter Leiter wird seine Vision auch immer von Gott empfangen und nicht aus dem eigenen Herz. Und wenn sie von Gott kommt, dann wird Gott dir auch den Rücken stärken vor den Menschen und wird Dinge geschehen lassen, dass die Menge der Menschen auch sieht, jawohl, Gott ist mit unserer Leiterschaft oder mit unserem Direktor oder mit was auch immer. Okay, damit haben wir den ersten Part abgeschlossen und kommen dann zum nächsten Part, die Kraft des Glaubens. Die Kraft des Glaubens ist ein sehr, sehr wichtiges Instrument, wenn es darum geht, Veränderungen herbeizuführen. Ich habe mal drei Verse hier montiert. Hebräer 11,1: Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht oder noch nicht sieht. Hebräer 11,6: Freude kann Gott aber nur an jemanden haben, der ihm fest vertraut. Ohne Glauben ist das unmöglich. Jakobus 1,8: Ein Zweifler aber ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Positive Veränderungen, die der Leiter als Vision vor sich sieht, sind in der Regel Dinge, die sich noch nicht materialisiert haben. Das heißt, du kannst noch nicht anfassen, noch nicht fühlen, noch nicht riechen, noch nicht schmecken. Es ist zunächst mal ein Wort, es ist zunächst mal eine Aussage, es ist ein Plan, es ist ein Bild für die Beteiligten. Man kann es mit den natürlichen Sinnen noch nicht wahrnehmen, aber das ist genau das, was der Schreiber des Hebräerbriefs hier sagt. Der Glaube ist eine feste Zuversicht, ein Fürwahrhalten dessen, was man hofft. Und echter Glaube kommt von Gott, der Initiator echten Glaubens, echter Glaubensvision ist Gott der Herr. Und Gott spricht und du siehst noch nichts, aber du fühlst in dir das Brennen, du fühlst in dir diesen Zug und du weißt, dass Gott gesprochen hat. Sei nicht zweifeln an dem, was man noch nicht sieht. Und wir nennen das Glauben. Gott legt eine Vision in dein Herz und du beginnst zu glauben. Und aus dem Glauben heraus beginnst du zu handeln. Und das ist das, was vielen Angst macht. Ne? Du tust etwas, ja, du hast ja noch gar keine Sicherheit und das und das. Wie kannst du nur? Ne? Aber du sagst, ich weiß es, ich glaube, ich habe innere Gewissheit. Und das zeichnet den echten Leiter aus, den echten Visionär, seine Vision von Gott. Und aufgrund dieser Vision setzt er sich in Marsch. Und das erschreckt viele. Das Paradebeispiel dafür ist unser Abraham. Der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen, dich segnen, dir einen großen Namen machen. Du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. So, wir lesen das immer und dann so, ja, klar, schön, oh toll, habe ich in der Kinderkirche schon gehört. Und dann fallen uns vielleicht noch irgendwelche Liedchen ein. Ne? Aber du musst dir mal vorstellen, Gott stand ja nicht leibhaftig vor ihm mit einem großen Megafon und einem riesen Schriftzug am Himmel, sondern er hat ja auch empfangen, wie du empfangen hast, nämlich im Glauben. Und da sagt plötzlich eine Stimme zu ihm, pack alles, was du hast, und dann verlass dein Vaterhaus, deine Verwandtschaft. Ne? Schneid dich von deinen Wurzeln ab. Geh aus dem Land, in dem du warst, raus. Und dann geh in ein Land, das viele tausend Kilometer weit weg ist. Und das war eine lange, 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 lange Reise damals. Ne? Es gab da noch keine Flieger. Und dann gibt es so dieses vage Versprechen, ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und alle Geschlechter auf Erden. Oh ja, die Wüstensonne hat mich schon ganz schön aufs Hirn gebrannt, ne, durch mich, so einen armen Wüstenbeduin. Ne, arm war er nicht, aber werden alle Völker gesegnet. Aber die Bibel sagt, dass Abraham dem Herrn glaubte. Und im Glauben, er hatte eine Vision empfangen. Und er hatte nichts weiter als eine Vision. Und diese Vision brachte Veränderung. Das heißt, er veränderte sich selbst mit seiner ganzen Familie. Zog er von A nach B in ein Land, das er nicht kannte. So, und das ist Glauben in Aktion. Glauben in Aktion. Er hatte eine Vision und durch seinen Gehorsam wurde die gesamte Weltgeschichte verändert. Das hätte sich wahrscheinlich nie gedacht, dass er der Stammvater der Christen ist, der Stammvater der Mohammedaner. Ne? Und deswegen ist es so wichtig, ein Leiter muss glauben können. Abraham hatte die Fähigkeit zu glauben und zu vertrauen. Hätte er diese Fähigkeit nicht gehabt, dann hätte er gesagt, ja, ich will Beweise Gott, gell? Also jetzt muss man da ein paar Schienen legen und vom Himmel runtersprechen und Bilder am Himmel und so weiter, ne? Abraham hatte nichts weiter als den Glauben. Dieses innere Gefühl, dieses Brennen. Und ein Leiter, der sich nur bewegt, wenn er alle Sicherheiten in der Hand hat, wenn alle Mittel da sind, ne, und alle hinter ihm stehen und nochmal 3 Millionen Euro aufs Konto eingegangen sind, dann bewegen wir uns und kaufen den Bleistift, den wir schon so lange im Auge hatten, ne? Dann wird er sich immer im Bereich des Menschenmöglichen bewegen. Und was ist, wenn deine Vision nur eine Vision ist, die man als Mensch sowieso erfüllen kann? Wer wird dir nachfolgen? Niemand. Außer so ein paar visionslose Spezialisten, die es gern lauwarm haben. Aber so richtig krasse Leute wirst du nicht erreichen. Richtig große Bewegungen wirst du nicht auslösen. Weil wir haben es gelernt neulich. Nicht? Die Leute wollen Teil von etwas Großartigem sein. Die Leute haben tief in sich einen Hunger, Teil von etwas Übernatürlichem, Wunderbarem zu sein. Und deswegen hat Gott Leiter geschaffen. So ein Leiter, der nicht glauben kann, der immer Sicherheiten braucht, kann nicht leiten, weil er keinen Glauben hat. Er wird nur das zustande bringen, was jeder Mensch auch schaffen kann. Was noch viel schwerwiegender ist, Gott kann mit ihm nicht zusammenarbeiten. Denn der Weg Gottes mit uns ist Vertrauen und Glauben. Wir haben unser Vertrauen, wir sind aus dem Paradies geflogen, weil wir das Vertrauen zu Gott aufgegeben haben. Adam hat Gott nicht vertrauen können. Er wollte sein Leben selber in die Hand nehmen. Und deswegen kam der Rauswurf aus dem Paradies. Und zurückzukommen ins Paradies war, dass dieser Glaube wieder etabliert wird, diese Brücke wieder geschlagen wird. Ein Glaube ist, ich vertraue Gott. Ein Leiter, der Gott nicht vertrauen kann, aber seinem Bankkonto vertraut oder seinen Mitarbeitern vertraut oder seinen Ressourcen vertraut, ist jemand, der genau diese Dinge, Bankkonto, Mitarbeiter, Ressourcen zu seinem Gott macht. Nicht Gott ist sein Herr, sondern diese Dinge sind sein Herr. Er wird dann funktionieren und sich bewegen, wenn diese Dinge es ihm erlauben. Und damit werden genau diese Dinge zu seinem Gott. Und das ist das, was viele Leiter gar nicht begreifen. Sie dienen den Menschen in ihrer Gemeinde oder einflussreichen Personen in der Gemeinde, die vielleicht viel geben. Und sie machen sie zum Gott oder ihren Ressourcen oder ihrem Verstand oder bestimmten qualifizierten Mitarbeitern. Und das ist die eigentliche Sünde, um die es geht. Du sollst keine anderen Götter neben dir mehr haben, heißt, du sollst keine anderen Hilfsmittel neben dir aufbauen. Und ein anderer Gott ist alles, was es dir erlaubt, nicht auf Gott zu vertrauen. Wo du sagen kannst, hey Gott, ich brauche dich gar nicht. Ich habe das und das und das und das. Und das sind deine Götter. Und deswegen kann jemand, der nicht glauben kann, auch kein Leiter sein. Weil er wird die Menschen auch in den Götzendienst reinführen. Denn er wird durch sein Beispiel den Menschen zeigen, dass Glaube eigentlich der Vertrauen in menschliche Ressourcen ist. Das ist genau das, was Gott hasst. Das ist die Ursünde. Das wissen wenige. Er ist im wahren Sinne des Wortes ein Ungläubiger und hat auch keine Beziehung, wirkliche Beziehung zu Gott. Ich rede jetzt nicht davon, dass wir jetzt alle hier sofort die Hypergläubigen sein müssen. Wir alle müssen dieses große Vertrauen in Gott natürlich erlernen. Es ist ein Prozess. Wir alle sind in diesem Prozess drin. Und dabei machen wir Fehler. Dabei kneifen wir auch mal und greifen dann doch nach irgendeinem Rettungsseil, ne? Oder nach irgendeiner menschlichen Hand. Und Gott weiß das, deswegen wird uns Gott nicht verdammen, auch nicht als Leiter. Gott weiß, dass wir nur durch Erfahrungen lernen. Aber manchmal lässt auch Gott uns zu, dass wir dann mal nach einem Menschen greifen und merken, wir brechen mitsamt diesem Menschen zusammen. Oder wir greifen nach einer Ressource und brechen mit dieser Ressource zusammen. Das Wichtige ist, dass wir dann erkennen, hey Gott, ah, jetzt verstehe ich es. Lektion gelernt. Und dann geht's weiter. Da musst du dich nicht verdammen, ja? Aktiver Glaube ist ein Prozess und du lernst nur dadurch, dass du Fehler machst. Also gestatte dir auch Fehler. Verdamm dich nicht, wenn du mal hinfällst. Verdamm dich nicht, wenn du eben mal doch auf Menschen vertraut hast. Das Wichtige ist, nachdem du auf die Schnüssel gefallen bist, steh auf, schüttel dich und geh weiter auf dem richtigen Weg. Weil Lernen muss dazu münden, dass wir irgendwann mündig werden. Wenn ich immer nur lerne und es passiert nichts, dann stimmt was nicht mit mir. Okay? So. Der nächste Punkt, den wir behandeln wollen, ist die Erneuerung der Gedanken. Glauben zu können, Visionen zu empfangen, sind Dinge, die eigentlich auch oft völlig konträr gegen unsere gewöhnliche Gedankenwelt sind. In Römer 12,2 heißt es, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnesdenkens. Sprüche 4,23, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Veränderungen und die dazu nötigen Visionen beginnen in unseren Gedanken. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir auch eine entsprechende Gedankenwelt in uns kultivieren und auch haben. Die Verse hier zeigen uns, wie wichtig ein erneuertes Denken ist oder wie stark unser Denken. Das ist ein Teil, los. Hat irgendjemand zufällig am Kabel gezogen? Ja. Ist es wieder da? Das war letzte Woche aber auch schon, dass ich immer ausgedacht habe. So. Wir haben es als Leiter in der Regel mit zwei falschen Denkmustern zu tun, wenn es um Gedankenwelt geht, um unser Denken. Das ist zum einen Überheblichkeit, Selbstüberschätzung, Vertrauen in die eigene Kraft. Auch das muss man jetzt nicht hypernegativ sehen. Es gibt Menschen, die kommen von Natur aus schon so auf die Welt, ne? So ein Kinn und so ein Brustkorb, ne? Und die sind mit einem überdurchschnittlichen Selbstvertrauen gesegnet. Und andere sind wiederum kleinmütig, ängstlich, haben wenig Selbstwert, haben sehr stark dafür Vertrauen in andere Menschen und ihre Ressourcen. So, und in der Regel sind das die zwei Denkmuster, mit denen wir als Leiter, sage ich mal, grob gesprochen zu tun haben. Wir befinden uns entweder hier oder natürlich auch in irgendeinem Mischfeld in der Mitte. Diese Denkmuster haben wir uns angeeignet im Laufe unseres Lebens. Teilweise durch die Erziehung, durch die Eigenwahrnehmung und die Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Und diese Dinge prägen unser Denken und damit auch unser Handeln. Und deswegen brauchen wir eine erneuerte Wahrnehmung auch unserer Gedanken und auch unserer Umwelt, unserer Chancen und Risiken, die um uns herum sind. Und Gott möchte uns in einem Prozess heißt immer, es braucht auch seine Zeit, einen veränderten Sinn geben. Und das bedeutet auch, wir müssen uns danach konstant ausstrecken. Du kriegst keinen neuen Sinn, keinen veränderten Denksinn, kein neues Denken, in dem einfach so ein Pfund Butter vom Himmel fällt, voll in deinen Kopf rein. Heilige Butter. Das funktioniert nicht. Gott arbeitet sehr gerne und immer in organischen Prozessen. Da haben manchmal gerade die Charismatiker so Probleme damit. Ne? Wir hätten gerne immer die Handauflegungssalbung. Und dann ist alles geregelt und geritzt. Ne? Aber Gott möchte Charakter in uns prägen. Und Charakter geschieht durch Prozess. Prozess ist Erfahrung, wir erfahren Dinge. Und Prozesse haben den Vorteil, dass die Erfahrung tief ist, bleibend ist und sich festsetzt. Du musst eins verstehen, auch vieles Negative in deinem Leben ist ja nicht von heute auf morgen in dich reingekommen, sondern im Laufe von mehreren Monaten, Jahren oder Jahrzehnten. Gott sei Dank, muss man sagen, braucht Gott nicht Jahrzehnte, um aufzuräumen, aber gute Dinge brauchen ihre Zeit. Es gibt dieses alte Sprichwort, gut Ding will Weile haben, das ist gar nicht mal so unwahr. Gerade charismatische Christen tun sich da immer ein bisschen schwer, weil man gerne am liebsten alles so mit der Handauflegung geregelt haben möchte. Ich gehe zum Prediger X, der hat Vollmacht, dann bete ich mal, dann bin ich frei vom Rauchen. Oder ich lasse mal da für mich beten, dann bin ich frei von meiner Fresssucht und ich mache mal das, dann bete ich, bin ich frei von dem. Und dann wundert man sich, dass man am Montag schon wieder denselben Appetit hat, schon wieder den Glimmstängel in der Hand hat, weil es eben nicht funktioniert. Es gehört ein Stück weit auch deine Entscheidung dazu. Gott möchte dein Leben verändern. Gott möchte eine Beziehung mit dir aufbauen. Es passiert sehr oft, dass Gott uns die Kraft gibt, mal zu sagen, okay, jetzt fange ich mal an. Ich schaffe es tatsächlich mal ein paar Tage ohne das oder was auch immer es ist. Aber Gott möchte dich dann auch dahin bringen, dass du zu Entscheidungen fähig bist und sagst, nein, ich entscheide mich dagegen. Auch wenn es mich was kostet. Das nervt ja hier voll. Was ist das Zentrum des erneuerten Denkens? Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. Das ist das Zentrum des neuen, erneuerten Denkens. Nach Römer 12, 2. Ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Zu verstehen, dass ich in Christus eine neue Kreatur geworden bin, dass Neues in mir entstanden ist. Ich bin nicht mehr der alte Mensch. Gott hat den alten Menschen in mir erledigt. Und es liegt nun an mir, das für wahr zu halten, und entsprechende Schritte im Glauben, im Mut auch da hineinzuwagen. Das ist Vandana aus dem Delhi-Haus. Vielleicht habe ich es ja schon mal gezeigt in dem Kurs, das Bild. Ne? Und so ist sie gefunden worden, zerschlagen, kaputt, traumatisiert, 12, 13 Jahre alt. Ne? Und machst du da was, Stefan? Du lachst so frech. Ne?
Warum ich
nur? Du lachst halt so. Und das war sie genau ein Jahr später. Völlig veränderter Mensch. Du bist unauflöslich durch die Wiedergeburt mit Christus verbunden. Gott lebt mit seiner ganzen Fülle in dir. Und das heißt, theoretisch ist dir alles möglich, wenn du lernst, Gott zu vertrauen. Und da hapert es bei den meisten von uns. Wir vertrauen eben nicht. Wir verlassen uns lieber auf unsere eigene Kraft. Er kann mir helfen, meine Ängste und Befürchtungen zu überwinden. Er kann mir helfen, mich von Abhängigkeiten zu lösen, von Menschen zu lösen. Er kann mir helfen, zu lernen, dass ich mich nur noch auf ihn verlassen kann. Er kann mich dahin bringen, dass ich lerne, dass ich in Abhängigkeit von ihm viel größere Dinge vollbringen kann, als in Abhängigkeit von mir selber. Die Bibel sagt, oder Jesus hat zu uns gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Erneuertes Denken als Leiter fängt damit an, dass ich weiß, wer ich in Christus bin. Die Zeit reicht nicht aus, das tiefer zu machen. Ich habe da auch mal ein Seminar darüber gemacht, meine Identität. Was ist deine Identität? Und darum geht es. Was ist unsere Identität? Verstehen wir, wer wir in Christus sind? Er ist bei mir alle Tage. Er hat gute Gedanken und Pläne über mich, die er in meinem Leben mit mir umsetzen möchte. Und niemand, auch nicht ich selber, kann es verhindern, wenn ich ihm vertraue, wenn ich ihm Raum gebe. Und das hat sehr viel mit meinem Denken zu tun. Wie denke ich? Wir sind sein Werk, sagt die Bibel, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir daran wandeln sollen. Wenn ich diese Wahrheit konstant vor meinem Auge habe und laut bekenne, wird mein Denken sich verändern. Gott hat gute Werke vorbereitet von Ewigkeit, in denen du wandeln sollst. Du spürst vielleicht ein Drängen in dir, du hast vielleicht Visionen in dir, da ist ein unbändiger Hunger in dir, dieser Hunger kommt von Gott. Da ist ein Drang in dir, etwas zu erfüllen, ein bestimmtes Ziel. Und dieser Hunger kommt von Gott. Den hat Gott von Ewigkeit in dich reingelegt. Aber was jetzt passiert, ist, dass Gott dich in Übereinstimmung mit seinem Willen bringen möchte. Wir möchten gern entweder heulen, wenn klagen, das schaffe ich nie. Oder aber wir sagen, hey Gott, cool, setz dich mal schön hin, ich mache das schon. Ich weiß ganz genau, was du willst. Ne? Da sind wir wieder bei diesen beiden Extremen. Ein erneuertes Denken erkennt, wer ich bin und wer Gott ist. Was Gottes Part ist und was mein Part ist. Erneuertes Denken erkennt, dass Gott für mich eine wunderbare Vision hat. Dass das Brennen meinem Herzen von ihm kommt. Und dass er es zu seiner Zeit mit mir durchziehen wird. Das erneuerte Denken hilft mir, meine Angst zu überwinden, wo ich vielleicht sage, das schaffe ich nie. Oder es hilft mir auch, meine Ungeduld zu überwinden, wo ich gern sage, Gott, heute muss es passieren. Und Gott sagt, Moment, das sind noch ein paar Sachen, die müssen wir erstmal regeln in deinem Leben. Wenn ich diese Wahrheit konstant vor meinem Auge habe und sie laut und in Gedanken bekenne, das bedeutet, das Wort Gottes proklamieren, die Verheißung Gottes proklamieren, dann wird sich mein Denken von Tag zu Tag mehr und mehr verändern. Es ist interessant, dass Mose zu Josua sagt, lass das Wort des Gesetzes nicht von deinem Mund kommen. Lies Tag und Nacht laut darin, dann wird dir alles gelingen. So, warum sagt er nicht, lass es nicht von deinen Augen kommen, sondern von deinem Mund kommen? Das ist ganz einfach. Wenn er das laut liest, die Verheißung Gottes, spricht er zu sich selber. Und du bist dein bester Zuhörer. Und die Worte, die du aussprichst, haben Macht. Worte haben Macht. Die Bibel sagt, dass Leben und Tod in der Gewalt unserer Zunge sind, in den Sprüchen. Sondern was du über dich und deine Umstände und deine Situation aussprichst, wird Wahrheit werden. Das ist ein anderes Thema, aber das ist ein ganz tiefes Prinzip. Was du sagst, wird Wahrheit werden. Und wenn du Gutes sagst, wird es gute Wahrheit werden. Und wenn du permanent das Schlechte und Negative über dein Leben proklamierst, dann konditionierst du dich auch selber zum Schlechten und Negativen und wirst diese Ernte auch ganz sicher einfahren. Deswegen sagt Jesus auch, wir sollen da aufpassen über jedes Wort, das aus unserem Mund geht. Worte haben Macht. Und es ist so traurig, dass das die New Ager und die Business-Leute und Business-Seminar-Lehrer, die haben das alle erkannt. Da gibt es tausende von Seminaren in der säkularen Welt zu dem Thema Self-Empowering und wie sie alle sich nennen, wo du durch positive Bekenntnisse oder the power of positive thinking dich selbst aufbaust. Und es funktioniert bis zu einem gewissen Grad. Es funktioniert, weil es ein göttliches Gesetz und ein göttliches Prinzip ist. Ne? Aber wir, die wir Gott kennen sogar, sind oft noch Weltmeister, uns selber niederzumachen, runterzureißen, nach unten zu ziehen. Vertrauen Gottes Güte nicht. Nehmen immer nur das Negative an und sprechen es auch noch laut aus. So, das heißt, Gottes Verheißung zu kennen und laut auszusprechen, wird dein Denken verändern. Und das ist ein Kampf, den wir täglich zu kämpfen haben, bis Gottes neue Natur in uns Raum gegriffen hat. Je mehr Gottes Wort in dich eindringt, umso stärker wird es dein Denken beherrschen. Weil was im Moment dein Denken beherrscht, sind auch Sachen, die über Jahrzehnte in dich hineingeplappert wurden. Zum Teil hast du sie in dich selber reingeredet oder deine Eltern haben sie in dich hineingeredet oder Freunde oder Bekannte oder dein Arbeitsumfeld. Es ist so. Mann, nervt es. So. Ach, was ist das? 2. Korinther 10, 4. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig, im Dienst Gottes Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. So ein typischer, komplizierter Paulussatz. Aber sehr einfach, wenn man ihn langsam und ruhig liest. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich. Folglich ist der Gegner, gegen den wir zu kämpfen haben, auch nicht aus Fleisch und Blut. Wir kämpfen gegen Gedanken. Diese Gedanken kommen vom Feind oder von Menschen, die der Feind benutzt, die zu uns sprechen. Wir hören es mit dem Ohr und es ist dann in unseren Gedanken drin. Die Waffen, die Gott uns gibt, sind stark genug, im Namen Gottes Festungen zu zerstören. Und diese Festungen sind Gedankenfestungen. Eine Gedankenfestung ist eine Annahme, die sich in meinem Denken verfestigt hat. Ich bin blöd, ich war schon immer blöd, ich werde blöd bleiben, ich werde blöd sterben. Es gibt Leute, die laufen mit so Gedankenfestungen rum. Ich bin arm, ich werde immer arm sein und ich werde arm sterben. Und mit den Waffen unseres Kampfes und dem Wort Gottes, das ist das Schwert, sind wir in der Lage, diese Festung zu zerstören. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes. Gegen die Erkenntnis heißt, was sagt Gott von dir, du bist blöd und du wirst blöd sterben? Nein. Gott sagt, dass du wunderbar bist, dass du herrlich gestaltet bist, dass du nach seinem Ebenbild geschaffen bist, dass sein Geist in dir wohnt, dass du geschaffen bist zu guten Werken, die er zuvor bereitet hat. So, und dann sagt Paulus weiter, wir nehmen nun alles Denken gefangen in den Gehorsam gegen Christus. Das heißt, wenn so ein Gedanke da ist, ich bin blöd, dann ist es dein Job, diesen Gedanken gefangen zu nehmen. Das heißt, ich bringe ihn unter den Gehorsam gegen das Wort Gottes. Das geschieht ganz praktisch so, indem ich sage, das Wort Gottes sagt, ich bin nicht blöd. So. Und das ist ganz praktisch und konkret. Jeden unserer Gedanken führen wir an den Gedanken Gottes vorbei und vergleichen sie miteinander. Und wenn unser Denken nicht mit dem Denken Gottes übereinstimmt, dann müssen wir eine Entscheidung treffen, wem wir glauben wollen. Glaubst du deinen Gefühlen, dass du blöd bist, oder glaubst du dem Wort Gottes? Glaubst du dem, was noch nicht, vielleicht noch nicht sichtbar ist, aber sichtbar werden wird, ne? Was heißt das im Hebräer 1,11? Wir im Glaubensleben heißt, wir glauben an das, was wir noch nicht sehen, aber was kommen wird. Glauben wir dem Wort Gottes oder glauben wir unseren Empfindungen, die aus unserem alten Wesen herauskommen? Was glaubst du? Und da merkst du mal, wie viele Ungläubige Thomase sind. Sie glauben ihrem Herzen mehr als dem Wort Gottes. Ja, aber. Ja, wenn. Ja, aber wieso? Aber das Wort Gottes sagt so und so über dich. Was ein Leiter sehr oft erlebt, dein Gewissen klagt dich an. Du bist schwach, du bist blöd, du bist zu wenig heilig. Du kannst kein Leiter sein. Du kannst es überhaupt wagen, dir zu erlauben, Menschen anzuführen. Das erfahre ich auch oft. Sondern die Frage ist nun, ich kann mich diesen Gedanken, die auch manchmal sehr drängend sind, total ergeben. Und dann feiere ich die große Selbstmitleidsparty, ne? Und heul und wein und brauche meinen Seelsorger und meinen Therapeut und das. Ne? Oder aber ich gehe ins Wort Gottes rein. Ich höre mir die Anklagen ganz genau an, dann gucke ich, was das Wort Gottes zu diesen Anklagen zu sagen hat. In dem Wort Gottes steht dann, schau nach vorne. Der Gerechte fällt 7-mal und steht doch immer wieder auf. Da lese ich, dass die großen Helden der Bibel alle ihre schwachen Stunden hatten und trotzdem durch Gottes Gnade wieder aufgehoben wurden. Da lese ich, dass der Held auch im Laufen stürzt, aber wird nicht liegen bleiben, weil Gottes Hand ihn hält. Da lese ich, wie Gott mit den größten Schwächlingen durchgebrochen ist, weil sie ihm vertraut haben. Und da sehe ich, dass Gott keine Superhelden gebraucht hat, sondern Männer und Frauen mit Schwächen, wie ich sie auch habe. Und dass es die Gnade Gottes ist, die mich trägt als Leiter und nicht meine Herrlichkeit. Und dann muss ich mich nur entscheiden, wem glaube ich. Glaube ich dem Wort Gottes oder glaube ich diesen Anklagen, die ich mir teilweise über Jahre antrainiert habe. Und ich kann mich dann entscheiden, dem Wort Gottes zu glauben, auch wenn ich es nicht fühle. Das Gefühl kommt nach einer Weile. Das Gefühl kommt nach einer Weile, kann ich dir versprechen. Nach einer Weile wirst du, wenn Anklagen kommen, entsteht ein wunderbarer Mechanismus in dir, wo sofort auf die Anklagen das Wort Gottes aufsteht in dir. Das erlebe ich. Ich werde oft angegriffen. Aber ich proklamiere jetzt seit über 2 Jahren Gottes Wort regelmäßig für mich. Und Gottes Wort ist da. Das ist das, weil ich mein Denken erneuert habe. In mir ist ein neues Denken. Und das ist das, was in der Bibel steht. Und das kommt hoch. Und der Feind hat keine Chance, mich anzugreifen. Der Feind kann mich natürlich angreifen mit Schmerzen, mit dem und dem, klar. Und dann wanke ich auch mal. Ich hatte die Woche auch wieder so einen herrlichen Angriff. Aber dann gehst du mal in die Knie, aber du stehst wieder auf. Denn der Gerechte fällt 7-mal und steht doch immer wieder auf. Und du bist hinterher noch stärker, weil du gelernt hast, dass der Feind überwunden werden kann. Und ich sage dir, das ist die Erneuerung des Sinnes und der Gedanken. Und es hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwelche Dämonen binden müssen oder Dämonen anschreien müssen. Völliger Schwachsinn. Oder in die 398. Generation zurückreisen und dort irgendwelche Flüche binden von irgendwelchen Frosch- und sonstigen Geistern. Oder dass wir Weihnachtsmänner, Osterhasen oder sonstige Dinge aus unserer Wohnung werfen, nur weil sie einen heidnischen Hintergrund haben. Paulus sagt, die Götzen sind tot. Die Götzen sind tot. Die werden nur lebendig, wenn ich sie lebendig mache. Und viele Christen machen sie mit diesem Hokuspokus erst richtig lebendig. Was ich oft so furchtbar finde, ist, dass Leute genau das nicht machen. Sie ändern ihren Sinn nicht, aber sie kämpfen liebend gerne mit irgendwelchen Dämonen, stundenlang, jahrelang. Und das ist so ein virtueller Kampf, der zu nichts führt. Da passiert auch gar nichts. Aber es ist so wunderbar. Man befindet sich in einem Bereich, den niemand kontrollieren kann. Es ist ein Bereich, in dem nichts passiert. Und da kann auch niemand reinreden. Und das Schöne ist, ich muss mich nicht ändern. Ich habe auch mal so meine Phasen gehabt. Ne? Da war es schöner, irgendeinen Dämon zu binden, als mich zu ändern. Und das ist im Grunde auch wieder diese Magie. Leg mir mal schnell die Hände auf. Katarambambi und pschuh. Aber es funktioniert so nicht. Ja? Gott mag dich freisetzen für einen Moment, damit du aufstehst und im Glauben dann weitergehst. Ne? Und wir sollten wirklich lernen, und das ist das, was viele nicht gerne machen, nämlich tagtäglich im Wort mal sein, das Wort proklamieren, mir die Bibelverse auch mal aufschreiben und nicht draufstellen. Davor haben die Dämonen Angst. Davor hauen die Dämonen ab. Das treibt die Geister aus deiner Umgebung und nicht dieser Firlefanz und Hokuspokus. Ich meine, das mag schon mal sein, dass jemand, wenn einer, was weiß ich, einen Dreamcatcher über sein Bett hat, weil er glaubt, dass ihn der vor böse Träume schützt, dann hat er aber auch eine offensive Beziehung mit dem Teil eingegangen. Ne? Aber das Ding ansonsten hat keine Kraft. Das kriegt eine Kraft dadurch, was ich glaube. Ja? Wir empowern Sachen durch das, was wir glauben. Und genauso kannst du das Wort Gottes kräftig machen, indem du ihm glaubst. Oder du kannst es schwach machen, indem es für dich einfach nur so ein Firlefanzbuch ist, indem du mal liest, aber du gehorchst diesem Buch nicht. Das Wort Gottes ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert, sagt die Bibel. Es trennt Mark, Knochen, Bein, Körper, Seele, Geist. Es ist der wahre Richter der Gedanken und des Herzens. Amen, das ist die Bestätigung. Das war Bild, garantiert. Hoffen wir, dass es nicht der Spiegel war. Ne? Es war belastet. Ich habe noch Flaschen Weihwasser im Büro, das gieße ich mir gleich aus. Okay. Es hat, die Erneuerung des Denkens hat damit zu tun, wie sehe ich mich in Christus? Wer bin ich in Jesus? Weißt du, wer du als Leiter in Christus bist? Weißt du, welche Autorität du hast? Weißt du, wie sehr du geliebt bist? Weißt du, wie sehr du angenommen bist? Darin ist unsere Stärke. Und da hat der Feind keine Macht über uns. Als Jesus in der Stunde kurz vor seiner Kreuzung sagte auch, der Teufel ist unterwegs, aber er hat keine Macht über mich. Jesus hatte nicht angebrüllt, nicht rumgezaubert und rumgetanzt. Jesus wusste, wer er war. Und wir sollen wissen, wer wir sind. Wir sind Sieger. Die Bibel sagt, dass der Teufel überwunden ist. Der Verkläger der Brüder ist verworfen, der uns Tag und Nacht vor dem Vater verklagt. Gott hört ihm nicht mehr zu. Warum sollen wir ihm noch zuhören? Egal, was er an uns ranschleudert. Warum hören wir ihm lieber zu als dem Wort Gottes? Warum glauben wir ihm mehr als dem Wort Gottes? Da liegt der Hase begraben. Und der Teufel lacht sich tot, wenn du da rumflippen tust. Aber er erzittert vor Angst, wenn du Gottes Wort ernst nimmst. Und wenn du anfängst, Gott zu vertrauen und Gott zu gehorchen. Okay. Schlusskonzert. Philipper 3,13. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Das ist so simpel, so einfach und so klar. Ich schätze mich noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Paulus sagt, hey, ich bin noch nicht perfekt. Aber ich vergesse, was da hinten ist. Du kannst nicht mit 200 Sachen über die Autobahn brettern auf deine Bestimmung zu und dabei ständig in den Rückspiegel gucken. Das geht nicht. Du musst durch die Windschutzscheibe gucken. Ich vergesse, was da hinten ist. Es ist vorbei. Du kannst die Vergangenheit nicht mehr verändern. Aber indem du dich heute veränderst, kannst du deine Zukunft verändern. Aber wenn du weiter zurückguckst, wirst du die Zukunft auch nicht ändern. Und deine Vergangenheit bestimmt deine Zukunft. Und das ist das, was Paulus uns hier sagen möchte. Mein Taufvers: Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das ist der gute Kampf des Glaubens. Die Erneuerung meiner Gedanken. Zu erkennen, wer ich bin. Das jeden Tag gegen mein Gefühl anzunehmen, wer ich bin. Dass ich das geliebte Kind Gottes bin. Ich möchte zum Abschluss nochmal diese Proklamation mit uns lesen. Wo es sich versteckt da. Die habe ich euch hier auch nochmal ausgedruckt. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich euch empfehle, hey, schneide das aus und werden es demnächst wieder rausbringen. Das gibt es als Aufkleber auch. Haben wir schon gehabt, die meisten haben es vielleicht auch. Aber da sind auch die ganzen Bibelverse, die das bestätigen, drin. Das ist so etwas wie ein Credo, das du immer wieder bekennen kannst. Oder einzelne Teile mal darüber meditierst. Das ist das, was du bist. Das ist deine Identität. Und die kannst du gegen jedes dieser Gefühle, die der Feind dir gibt, setzen. Und das ist dann Glauben. Das ist Glauben. Das ist Kampf des Glaubens. Und damit trittst du den Dämonen in den Hintern, dass sie sonst wohin fliegen. Weil da wissen sie, dass sie keine Chance haben, in deinem Denken zu landen. Ihre größte Waffe ist die Macht der Lüge. Selbst wenn du Schmerzen bekommst, dämonische Kräfte sind imstande, in dir Schmerzen hervorzurufen und du gibst den Schmerzen nach, du gibst den Eindrücken nach und es wird schlimmer und schlimmer. Und du kannst sagen, ich stelle mich auf das, was Gott mir sagt. Das ist aktiver Glauben. Vielleicht zweifelst du, aber das ist Wahrheit. Wollen wir es vielleicht mal zusammen lesen? Wenn du es nicht willst, brauchst du es auch nicht. Das ist kein Problem. Ich bin geschaffen nach dem Ebenbild Gottes, ein Kind des ewigen Königs, von ihm erwählt und gewollt vor meiner Geburt. Er kennt alle meine Tage, auch jene, die noch vor mir liegen. Deshalb kann ich ihn nie enttäuschen. Furcht und Verdammnis haben keinen Zugang zu meinem Herzen, denn Gott ist für mich. Wo immer ich falle, stehe ich wieder auf und empfange Vergebung. Nichts und niemand kann mich aus der Hand Gottes reißen, nicht einmal ich selbst, denn ich gehöre mir nicht mehr selber. Mein Leben hat ein Ziel, eine Bestimmung und Erfolg, denn ich gehe in den Wegen, die Gott für mich vorbereitet hat und werde darin gesegnet sein. In ihm bin ich mehr als ein Überwinder. Ich vermag alles durch Jesus, der mir Kraft gibt. Alles ist mir möglich, wenn ich ihm Glauben vertraue. Wüsten, dunkle Täler und schwere Zeiten werden mich stärker und nicht schwächer machen. Sie sind Durchgänge zu größeren Herrlichkeiten. Denn Gott, mein Vater, hat gute Gedanken über mein Leben. Ich bin, was Gott sagt, dass ich bin. Ich werde besitzen, was Gott sagt, dass ich besitzen soll. Ich werde tun, was Gott sagt, dass ich tun kann. Amen. Jesus, und wir beten, dass du diese Portion heute Abend nochmal wirklich in unserem Herzen versiegelst. Vater, dass wir verstehen, wer wir als Leiter sind. Herr, dass du uns als Leiter berufen möchtest, Veränderungen herbeizuführen, zuerst in unserem eigenen Leben, aber auch in dem Leben all der Menschen, die du uns anvertraust, die du unserer Leiterschaft anvertraust, Vater, dass wir sie, ja wie du es mit uns machst, in die guten, saftigen Gründe führen, Vater, ins frische Wasser führen, in die neuen Gründe, die du permanent vor uns auftust. Und ich danke dir, Vater, dass du ein Gott bist, nicht ein Gott des Stillstands, nicht ein Gott der Stagnation, sondern dass du dich beständig weiterentwickelst, Vater, dass du beständig Neues hast für uns, Herr, dass du mit uns beständig vorangehst. Vater, und wir wollen als Leiter gerne lernen, mit dir Schritt zu halten. Wir wollen aber auch gesegnet sein, Vater, mit der Weisheit, die du hast, Herr. Danke, dass du auch die Schafe nicht übertreibst, Herr, und nicht überforderst. Wir empfangen auch von dir ganz besonders Weisheit, im richtigen Tempo mit dir voranzugehen. Wir wollen weder dir vorauseilen, Vater, noch hinter dir meilenweit herstolpern. Wir wollen an deiner Hand mit dir Schritt halten, Vater. So beten wir, dass du uns belehrst, Heiliger Geist, dass du jede Weisheit in unser Herz hinein versenkst, die wir brauchen, um gute Leiter zu werden. Ich bete, dass du diese Lektion von heute Abend in unserem Herzen so versiegelst, Vater, dass die Dinge, die jetzt nötig sind, da sind und das, was wir später brauchen, von dir hochgebracht wird im richtigen Moment. Du hast versprochen, dass du uns in alle Wahrheit führen wirst, Heiliger Geist. Und wir nehmen das an für unser Leben heute Abend. Vater, ich bete, dass du jetzt auch zu unseren Herzen sprichst in den kommenden Wochen, auch über unser eigenes Leben, Vater. Wo wir vielleicht von dir auch hören dürfen, wo du für uns Leiterschaft siehst, Vater, wo du uns Dinge ans Herz legst, Vater, wo Sachen real werden sollen, wo wir heraustreten aus dem Status quo, Vater, wo wir selber zu Mitarbeitern, Mitleitern an deinem Reich werden. Bete, dass du in einer klaren, deutlichen Stimme sprichst, Vater, sodass wir uns weder überschätzen noch unterschätzen, sonst nicht in einen Erfolgsdruck bringen, nicht in einen Profilierungsdruck bringen, Vater, aber auch nicht vor Angst einfach hinter dem bleiben, was du für uns hast. Sprich zu uns jetzt, wir empfangen das in der kommenden Woche, Vater. Beten jetzt auch, dass du an jeden von uns einen guten Nachhauseweg schenkst, Herr. Dass wir gesund zu Hause ankommen, dass wir gute Nachtruhe haben, Vater. Und dass du uns auch noch morgen den Rest der Woche segnest. In deinem guten, starken Namen beten wir und danken dir für die Zeit, die wir miteinander gehabt haben. Amen.